Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Da ist Schweigen im Walde, weil wenn man so viel bremst, fährt man gar nicht mehr, ja? Und Sie wissen ja, ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert.
Mittlerweile habe ich auch den Eindruck, ist so eine Haltung da, naja, jetzt brauchen wir eigentlich Entlastungspakete für jeden und dann geht es uns genauso gut wie vorher. Genauso gut wie vorher wird uns das leider nicht gehen. Ja, es ist einfach weniger da, tatsächlich auch von essentiellen Dingen.
Der europäische Druck ist da bei der Gaspreisbremse und Deutschland bremst da bisher, bremst bei der Bremse sozusagen.
Wenn wir sagen, das Konjunkturpaket lautet, wir starten das Fracking in Deutschland, ja, dann kann man das Angebot auch wieder aussehen, aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist.
Wenn wir Strompreisbremse haben und noch eine Gaspreisbremse kommen soll, warum wir überhaupt noch Hilfen ausloben? Ja, das ist doch aber witzig.
Wie üblich ein kurzer Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Wir sind alle wieder zurück an gewohnter Ort und Stelle. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukapp aus Düsseldorf sowie Lars Feld aus Freiburg. Schönen guten Morgen, die Herren.
Schönen guten Tag, Frau Müller. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, wann immer Sie uns zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass wir heute ein bisschen gute Laune in Ihr Leben bringen können, trotz der Widrigkeiten, die es im Moment im ganzen Umfeld gibt.
Auch von meiner Seite, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wusste noch gar nicht, dass wir der Gute-Laune-Podcast sind. Aber wir sorgen hoffentlich für ein bisschen Aufklärung und ein paar anregende Gedanken zur Welt der Ökonomie. Hallo, liebe Frau Müller. Es gibt ja genug zu diskutieren.
Das auf jeden Fall. Nur bei der guten Laune bin ich mir hinsichtlich der Themenlage nicht sicher, denn eine Stimmungsbremse folgt der nächsten. Wir sprechen übers höchst schwierige Bremsen beim Strom- und Gaspreis. Wir schauen auf die ausgebremste Wirtschaft in Deutschland. Wir reden über die Öffentlich-Rechtlichen, die eine Bremse brauchen. Und in der fußballerischen Nachspielzeit ist die Stimmung auch eher gebremst. Aber fangen wir mal an mit den meistdiskutierten Bremsen in diesem Jahr. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Schuldenbremse. Wo soll das alles hinführen? Ach, kommen Sie, Herr Feld.
Da ist Schweigen im Walde, liebe Frau Müller. Ganz einfach, weil wenn man so viel bremst, fährt man gar nicht mehr, ja? Und Sie wissen ja, ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Aber jetzt ernsthaft, Schuldenbremse, vielleicht diskutieren wir das nochmal ein bisschen später, weil das ja ein Thema ist, das sowieso über uns schweben wird, bis der neue Haushalt 23 verabschiedet ist.
Okay.
Also, die Strompreisbremse. Lieber Justus, wir haben ja das letzte Mal schon mal drüber geredet, jetzt knüpfen wir mal wieder dran an. Details sind immer noch nicht bekannt. Es wird wirklich intensiv daran gearbeitet, interessanterweise eben auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weil viele Mitgliedstaaten, europäische Partnerländer die Idee, das innerhalb des Strommarktes zu tun, gar nicht so schlecht finden. Denn alle stellen fest, dass jeder im Hinblick auf die steigenden Strompreise Erleichterungen haben will. Nicht nur die sogenannten Bedürftigen, sondern im Grunde ruft die ganze Wirtschaft nach Erleichterungen. Jetzt gibt es da immer noch Umsetzungsprobleme. Was hältst du denn für den größten Stolperstein dahingehend?
Ja, also in der Tat, du hast es angesprochen, viele andere europäischen Länder denken über Preisregulierung oder Neugestaltung von Marktordnungen im Strommarkt nach. Die Briten haben das schon vor einiger Zeit getan, eine Preisobergrenze eingeführt für Gas und Strom. Die Spanier bzw. Spanier und Portugiesen, also das iberische Modell, die haben ein bisschen andere Mechanismus gewählt und letztendlich den Großhandelspreis künstlich reduziert durch eine Gassubvention, die dann wiederum durchschlagen sollte, sich auch auf die Endkundenpreise für Strom. Jüngst in dieser Woche sind auch die Niederländer mit einem Modell vorangegangen, was ähnlich ist dem, was in Deutschland diskutiert wird. Also es gibt einen bestimmten Teil des Stroms und Gas zum reduzierten Preis. In Deutschland beim Strom waren ja mal 30 Cent im Gespräch. Das hatte Marco Buschmann mal in einem Tweet zu erkennen gegeben. Die Niederländer wollen das auf das Preisniveau vom Januar dieses Jahres einfrieren. Die haben momentan in der Diskussion, das sind ungefähr 2500 Kilowattstunden Strom, kriegt jeder Haushalt zum reduzierten Preis. Der Rest muss dann zum Marktpreis bezogen werden. Und die wollen das wohl finanzieren über ihre Gewinne aus der Gasförderung, die sie machen. Das wäre in Deutschland nicht möglich. Wir fördern ja kein Gas, da kann man auch keine Gewinne verwenden. Hier ist ja die Idee, dass, was auch von der EU-Kommission ins Gespräch gebracht wurde, dass über, wie auch immer man diese Gewinne nennen mag, Zufallsgewinne, Übergewinne oder was für Gewinne, dass also irgendeine Art von Gewinnabschöpfung stattfindet bei den Erzeugern und man somit deswegen auch gar nicht zum Thema Schuldenbremse eigentlich kommt, weil das sich sozusagen auch im Markt finanzieren würde und der Haushalt des Bundes als auch der Länder überhaupt nicht tangiert wäre durch diese Maßnahme.
Naja, man muss jetzt einmal sagen, vielleicht kann man da eine Lanze brechen für die deutsche Politik. Wir sind im Hinblick auf die unmittelbaren regulatorischen Preiseingriffe in die Märkte seit Beginn dieses Jahres relativ zurückhaltend im internationalen Vergleich. Wir haben uns im europäischen Konzert nach dem Vorstoß Frankreichs zum sogenannten Tankrabatt durchgerungen, was ja aber nichts anderes war als eine temporäre Energiesteuersenkung. Da sind andere schon auch nochmal anders vorgegangen, insbesondere die Franzosen selber, die ja immer auch noch diesen Tankrabatt in Kraft haben, ausgedehnt haben, erweitert haben. Wir haben im Unterschied zu den Briten, die ja sonst immer so thatcheristisch marktwirtschaftlich daherkommen, keine Preisregulierung eingeführt und auch im Unterschied zu den Portugiesen und Spaniern nicht. Der europäische Druck ist da, bei der Gaspreisbremse auch eine Regulierung zu liefern, damit sie das nicht alleine machen. Die europäischen Partner und Deutschland bremst da bisher, bremst bei der Bremse sozusagen.
Das ist völlig richtig. Also gerade die Briten, die hatten ja ohnehin schon eine Preisregulierung, immer durch die dortige Regulierungsbehörde Ofgem. Das ist jetzt nochmal tatsächlich in dem Sinne verschärft worden, dass die britische Regierung das der unabhängigen Regulierungsbehörde außer Hand genommen hat und gesagt hat, wir sind mit eurer Preisregulierung nicht zufrieden, das ist uns immer noch zu teuer. Wir machen jetzt einfach mal einen deutlich niedrigeren Preis, den legen wir politisch fest und finanzieren das letztendlich dann, wie auch immer, aus Steuern oder aus dem Haushalt.
Ja, ja, so wie die britische Regierung ja auch Deutschland einiges vorgemacht hat beim Mindestlohn. Ja, da hat man ja auch die Mindestlohnkommission, die Minimum Wage Commission einfach überstimmt und gesagt, jetzt legen wir einen anderen Preis fest, der uns besser gefällt, ja, einen anderen Lohn, politisch. Ich will deswegen an der Stelle eine Lanze für die Bundesregierung brechen, weil wir ja diese intensiven Diskussionen haben, wenn überhaupt irgendwas gemacht wird, was mit dem Preismechanismus zu tun hat. Natürlich auch von der Seite, die klar sagt, wir müssen erstens diese Anreize weitergeben, also klar mikroökonomisch denkt, wie wir auch. Auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die sich mit diesen Preisveränderungen erhoffen, dass der Übergang zur Klimaneutralität schneller geht, dass wir also diese Verteuerung fossiler Energieträger in größerem Stile vom Umfang her und auch von der Geschwindigkeit her bekommen, um dann den Übergang zu erreichen. Also alle, die in der Klimapolitik entsprechend engagiert sind, sehen das so. Und im Großen und Ganzen sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich relativ zurückhaltend. Deswegen bin ich bei der Strompreisbremse, Justus, nicht so skeptisch. Also nicht nur deswegen, weil sie dann nicht über den Haushalt läuft, sondern weil meine Befürchtung wäre, wenn wir mit der Idee rangehen würden, nur den Bedürftigen Transfers zu geben, dann würden wir in dem politischen Gefüge, das wir haben, nicht zurechtkommen. Denn es würden so viele Ansprüche an die Bundesregierung herangetragen, dass da alle möglichen Hilfen kommen würden, so wie man es in Corona auch gemacht hat. Und es ist schon im Moment so, dass es größte Mühe bereitet, all diese Anspruchshaltungen auch nochmal zu erden, ja, wenigstens zu erden. Man wird die Anspruchshaltungen nicht beseitigen können, aber nochmal klarzumachen, dass Marktwirtschaft im Grundsatz heißt, nicht nur in guten Zeiten die Gewinne einstreichen zu wollen und privat zur Verfügung haben zu wollen, sondern auch in schlechteren Zeiten auf Reserven zurückzugreifen und Verluste tragen zu müssen. Ja,
ja, da hat sich ehrlich gesagt die Kommunikation so ein bisschen verschlechtert, ist mein Eindruck in jüngerer Zeit. Am Anfang hat man noch stärker betont, dass es nun eine echte Krise ist, die zu echten Wohlstandsverlusten führt. Und das kann man, es ist unmöglich, es einfach auszugleichen durch eine Umverteilung. Wenn der Kuchen kleiner ist, ist er kleiner. Dann kann man nicht sagen, wir teilen die neuen auf und dann haben wieder alle gleich viel wie vorher. Dann ist einfach weniger da. Die Kommunikation fehlt ein bisschen. Mittlerweile habe ich auch den Eindruck, ist so eine Haltung da, naja, jetzt brauchen wir eigentlich Entlastungspakete für jeden und dann geht es uns genauso gut wie vorher. Das müsste man vielleicht doch nochmal stärker kommunizieren. Genauso gut wie vorher wird uns das leider nicht gehen. Ja, es ist einfach weniger da. Von Kuchen will ich gar nicht reden, ja, sondern tatsächlich auch von essentiellen Dingen. Und von daher, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, wir wollen möglichst viele bedienen durch die Strompreisbremse. Das tut man natürlich, insbesondere wenn es auch gar nicht im Haushalt aufläuft, das Ganze, dann ist es natürlich besonders attraktiv, viele zu bedienen, wenn es im Markt selber geregelt wird. Aber strikt notwendig, ökonomisch notwendig zumindest, ist es nicht. Politisch mag man das als notwendig empfinden, dass man möglichst viele entlastet. Aber es ist natürlich so, wenn jeder jetzt sagen, so ein Grundpaket an Gas und Strom zum Niedrigpreis bekommt, dann nutzt das auch vielen Menschen, Haushalten und auch Unternehmen, die das nicht zwangsläufig benötigen. Du hast recht, ja, die andere Möglichkeit ist, wir versuchen es wirklich passgenau zu machen, in dem Sinne, wer bedürftig ist, der bekommt extra was. Das hat möglicherweise höhere Bürokratiekosten. Das mag durchaus sein, weil man da genau feststellen muss, wenn man es nicht sozusagen relativ pauschal macht, wer bedürftig ist. Wir wissen das natürlich, wir haben ja ohnehin Leute, die bestimmte Sozialtransfers bekommen, die könnte man erhöhen, tut man ja auch jetzt, sollen ja auch teilweise erhöht werden. Also von daher, ich verstehe das Abwägen. Gleichwohl muss man sagen, diese Strompreisbremse und Gaspreisbremse, wie sie vermutlich so, wie es aussieht, wie sie ausgestaltet wird, das mag die einzelnen Bürgerinnen und Bürger freuen, weil jeder was bekommt. Aber das heißt, sie nutzt dann auch relativ vielen Leuten, die das nicht unbedingt ernsthaft benötigen.
Ja, politisch befriedigt das die Rufe nach Preissenkung einerseits bei höheren Stromkosten und andererseits nach Übergewinnbesteuerung in Anführungszeichen.
Aber die brauche ich ja trotzdem, um zur Finanzierung des Ganzen. Also ich muss
Ja,
ja einen
klar.
Teil der Gewinne wegnehmen, wenn das in irgendeiner Weise nicht steuerfinanziert sein soll.
Ja, man schöpft bei den Preisen, die inframarginalen Produzenten, die inframarginalen Versorger liefern können, ein bisschen was ab und gibt es und senkt damit eben auch die Preise in der Grundversorgung. Also von daher ist das politisch eigentlich gar keine unkluge Lösung, über eine Strompreisbremse zu gehen. Man fragt sich halt nur, wenn wir Strompreisbremse haben und noch eine Gaspreisbremse kommen soll, warum wir überhaupt noch Hilfen ausloben. Ja, das ist doch aber witzig.
Du meinst jetzt für Unternehmen,
Für
speziell?
Unternehmen insbesondere. Ja, nicht für die Bedürftigen. Und die Bedürftigen sind ja leider nicht nur diejenigen, die Transfers empfangen. Da sind jetzt mit dem Entlastungspaket 3 im Grunde alle Transferempfängerinnen und Transferempfänger ordentlich bedient und kompensiert für die Energiepreissteigerungen, sondern es geht ja auch um diejenigen, die gering Verdiener und Verdienerinnen sind, die werden nicht so ohne weiteres erwischen.
Lassen Sie uns aber mal noch kurz genauer auf die Rufe aus der Wirtschaft eingehen. Stellvertretend hier mal ein paar Vorschläge des VCI, des Verbands der chemischen Industrie, zur Abmilderung der Energiekrise. Erstens, die Entlastungspakete konkretisieren und mittelstandsfreundlich ausgestalten. Auch Unternehmen in Chemieparks müssten davon profitieren. Zweitens, die Gasumlage aus dem Bundeshaushalt decken und marktrelevante Versorger zielgerichtet und temporär mit Staatsbeteiligung stützen und, Zitat, leichtfertige Eingriffe zu unterlassen, wie die Abschöpfung der Zufallsgewinne. Wie ist das zu kommentieren, Herr Feld?
Ja, was soll man da kommentieren? Es ist ja klar, dass der VCI die Interessen der chemischen Industrie vertreten muss. Und die chemische Industrie produziert energieintensiv. Und sie ist natürlich in vielerlei Hinsicht mit den Vorleistungen, die sie in der Wertschöpfungskette erbringt, auch eine wichtige Branche für Deutschland. Auf der anderen Seite strotzen diese Forderungen einfach nur von der Grundidee, bloß nicht betroffen zu sein von irgendeiner Situation, die sich jetzt in dieser Energiekrise ergibt. Und das kann nicht die Lösung sein. Also wir stellen schon auch fest, dass eine Reihe von Produzenten in der chemischen Industrie Einsparungen vornehmen können, dass sie in der Lage sind, umzusteuern. Es wird auch weniger produziert in der Chemie. Das ist kein Wunder angesichts dieser Preise. Aber es ist trotzdem so, dass man jetzt nicht meinen kann, der Staat übernimmt das alles und die höheren Preise schlagen nicht durch. Das halte ich für den falschen Weg und bin auch sehr skeptisch, was eine Gaspreisbremse, die über den Bundeshaushalt zu finanzieren wäre, anbelangt. Je nachdem, welchem Modell man da folgt, sind das dann sehr hohe zweistellige Milliardenbeträge, die da anfallen können. Das ist eigentlich nicht auf Dauer zu leisten.
Da wäre ich auch eher ein Freund, muss ich sagen, dann doch von maßgeschneiderten Hilfen für Unternehmen, ob es Rettungsschirme sind oder ähnliche Modelle. Möglicherweise zumindest auf dem Gasmarkt selber, habe ich den Eindruck, verabschiedet man sich auch so langsam von der Idee der Gasumlage und sagt, naja, vielleicht retten wir einfach die Unternehmen, die da betroffen sind, und sparen uns die ganze Gasumlage. Werden wir sehen, ob das so kommt.
Ja, von der Gasumlage rückt man jetzt immer weiter ab. Und es ist genauso, wie du sagst, dass da halt viel stärker bei den Unternehmen dann eingestiegen wird. Denn eben nicht nur bei Uniper, sondern auch bei anderen. Aber die Gaspreisbremse einzuführen, würde ja eben heißen, dass man eine entsprechende Preisdeckelung hat, versucht, das noch anreizkompatibel auszugestalten. Aber dann muss der Staat ja die Differenz zu den Marktpreisen übernehmen. Und das ist genau das, was eigentlich nicht wirklich finanzierbar ist. Das muss man schon ganz klar sehen. So geht das eben nicht. Und vor dem Hintergrund bin ich schon ein bisschen skeptischer. Nicht, weil ich denke, die Schuldenbremse sollte auf jeden Fall eingehalten werden, sondern weil ich denke, dass dann, wenn wir in eine normale Rezession hineinkommen in diesem Winter, kein Grund besteht, die Ausnahmeregel der Schuldenbremse wieder zu ziehen und auch keine Begründung, die dann, wenn das Bundesverfassungsgericht zum Nachtragshaushalt 2021 das Urteil gefällt haben wird, Bestand haben kann. Denn was die Richter ja jedenfalls machen werden, sie werden für die Möglichkeiten, die Ausnahmeregel der Schuldenbremse zu ziehen und auch für die Bedingungen, unter denen dann diese Mittel eingesetzt werden können, Grenzen einziehen. Und das machen sie aller Voraussicht nach in Anlehnung an die bestehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Und deswegen muss man auch einfach vorsichtig sein. Es kann nicht sein, dass man sagt, wir machen die Ausnahmeregel, nur um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Also das wäre ja noch viel schöner, wenn man das könnte.
Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das Stichwort ist bereits gefallen, Rezession. Wir laufen in Deutschland straff darauf zu, auch wenn der Bundeswirtschaftsminister meint, man könne die zum Beispiel mit Konjunkturanreizen vielleicht noch verhindern. Aber dieser Optimismus mal beiseite. Was würde eine Rezession in Deutschland denn für Europa bedeuten?
Also ich gehe mal davon aus, dass uns die Rezession nicht nur in Deutschland treffen wird, sondern auch unabhängig von den Auswirkungen, die wir selber mit unserer Wirtschaft im europäischen Wirtschaftsgefüge haben, wird es auch die anderen europäischen Länder treffen. Ich weiß, dass auch Frankreich zuversichtlicher ist, nicht in eine Rezession zu schlittern. Man hat erst vor wenigen Tagen die Äußerung von Bruno Le Maire dahingehend gehört. Aber meines Erachtens wird das alleine deswegen kaum zu vermeiden sein, weil die Geldpolitik, weil die EZB mit kräftigen Zinsschritten vorgehen muss. Wenn sie das nicht macht, werden wir noch längere Zeit mit hoher Inflation zu tun haben. Und das wünsche ich weder uns noch der EZB. Wenn man sich jetzt die Zahlen für Deutschland anschaut, die Quartale so passieren lässt, dann sind wir ja nach einem einigermaßen ordentlichen ersten Quartal 22 in die Stagnation im zweiten Quartal gegangen. Im Moment erwarten die meisten Beobachter, jetzt jüngst die Bundesbank im aktuellen Monatsbericht, dass das noch laufende Quartal bereits mit einer Minuszahl daherkommen wird, aber wohl noch kein kräftiger Einbruch sein wird, der dann aber im vierten Quartal 22 erwartet wird und auch sicher noch im Winter, also im ersten Quartal 23, zu Buche schlagen wird. Und das heißt aber auch, dass wir dann im weiteren Verlauf, weil ja die Restriktionen weiter auf der Angebotsseite sind, das sind die wichtigsten, die wir haben. Die Auftragsbestände für die Industrie sind hoch, aber die Industrie produziert entweder nicht, weil ihr die Energie zu teuer ist, oder sie kann nicht produzieren, weil die Teile fehlen und immer noch eine Lieferkettenproblematik herrscht. Und diese Beschränkungen bleiben auch noch eine Weile. Deswegen ist davon auszugehen, dass im weiteren Jahresverlauf 2023 auch keine richtige Dynamik aufkommt. Und so kommen diese Prognosen von IFO, Institut für Weltwirtschaften Kiel und IB Halle zustande, die uns bei -1 bis -2% Wirtschaftswachstum, also einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im kommenden Jahr sehen. Das ist keine schöne Prognose, weil zugleich Inflationsraten von 8 bis 10% im Raume stehen bei diesen Prognostikern. Und ja, da kann man sagen, das ist eine Stagflation, aber es ist dann schon eigentlich eine relativ schwere Krise, in der wir drin sind. Nur ist der Einbruch auf der anderen Seite jetzt nicht so groß, wie wir ihn in der Corona-Krise hatten oder in der Finanzkrise hatten. Ja, es ist eigentlich insofern schlimmer, als dass so ein nach der Rezession ja immer noch so ein Dahindümpel sein wird. Das ist das, was wir erwarten können. Und das macht alles viel, viel schwieriger.
Ich meine, wir haben ja momentan die Situation, dass das Angebot kleiner ist als die Nachfrage aufgrund verschiedener Lieferkettenprobleme und der gestiegenen Energiepreise. Und da hilft ein Konjunkturpaket, zumindest ein Konjunkturpaket im klassischen Sinne, natürlich nicht. Zumindest nicht, wenn man sagt, jetzt erhöhen wir dann einfach die Nachfrage noch weiter. Da machen wir halt die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage noch größer. Aber das führt ja nicht dazu, dass wir mehr Angebot haben. Also wir haben ja jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Angebot zu erweitern, sozusagen, das wirkt dann gegen die Rezession, oder die Nachfrage zu dämpfen, das wirkt auch gegen die Inflation, aber nicht gegen die Rezession. Wenn wir sagen, das Konjunkturpaket lautet, wir starten das Fracking in Deutschland, ja, dann kann man das Angebot auch wieder ausdehnen. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist mit dem Konjunkturpaket, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das durchsetzbar wäre. Mich würde aber noch was interessieren. Also wir haben heute ja die Wahlen in Italien, Lars. Da würde ich gerne nochmal deine Meinung zu einholen. Nicht dazu, was du von dem Wahlausgang prinzipiell hältst, aber es sieht ja so aus, als könnte es da einen Rechtsruck geben. Wie wird das die Politik der EZB beeinflussen? Macht das möglicherweise der EZB sogar einfacher, eine Zinserhöhung nochmal durchzusetzen, weil man vielleicht auf die Regierung weniger Rücksicht nimmt als auf eine andere? Oder denkst du, dass das keine Rolle spielt?
Naja, es wäre meines Erachtens ein großer Fehler, wenn die EZB sagen würde, wir nehmen auf eine Regierung in Italien, die zumindest eine starke sozialdemokratische Basis hat, mehr Rücksicht als auf eine Regierung in Italien, die eine stärkere konservative Basis hat, auch wenn sie von den Rechtspopulisten geführt wird. Dann wäre die EZB politisiert im Sinne der Sozialdemokratie. Das dürfte sie nicht sein. Das würde ich für das Gesamtgefüge, das wir in Europa haben, als sehr fatal einschätzen. Was man, glaube ich, sagen muss, Italien ist immer für Überraschungen gut. Am Wahltag selber und vor allen Dingen auch in den Tagen danach, weil man nie so genau weiß, was dann hinter den Kulissen noch verhandelt wird. Also selbst bei einer klaren Mehrheit für das Rechtsbündnis und auch bei einem klaren Sieg der Fratelli d'Italia in diesem Rechtsbündnis ist nicht ausgemacht, dass Frau Meloni Premierministerin wird, sondern es kann sehr gut sein, dass man mit dem Staatspräsidenten ein Paket aushandelt, bei dem sogar Mario Draghi noch weitermacht. Ja? Also das ist eine Diskussion, die im Moment in Italien geführt wird. Es ist immer sehr interessant, diese Themen mit den Italienerinnen und Italienern zu diskutieren, mit welcher Gelassenheit sie das alles immer wieder sehen. Das ist schon erstaunlich.
Aber deine Prognose wäre dann, wenn ich es richtig verstehe, es hat erstmal keinen Einfluss eigentlich auf die Politik der EZB.
Genau, ich würde jetzt erst einmal sagen, die EZB achtet ja darauf, dass Italien gleich unter welcher Regierung bei den Zinserhöhungen nicht durch die Spreads so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass die Tragfähigkeit der italienischen Staatsfinanzen auf den Finanzmärkten wieder in Zweifel gezogen wird. Und deswegen werden ja schon seit diesem Sommer die fällig werdenden Anleihen der nordeuropäischen Staaten, die die EZB hält, nicht wieder in Anleihen dieser Staaten investiert, sondern in Anleihen der Südeuropäer, insbesondere der Italiener, investiert. Das ist sozusagen die flexible Nutzung des Pandemic Emergency Purchase Program, also des PEP-Programms der Präsidentin Lagarde. Das Programm, das wir von ihr im Zuge der Corona-Krise bekommen haben. Das heißt, es ist noch nicht einmal so, dass das sogenannte Transmission Protection Instrument, TPI, genutzt wird, das ja noch gewisse Voraussetzungen hat. Also klar so formuliert ist, dass spezifisch Anleihen eines Mitgliedstaates gekauft werden können von der EZB, der Schwierigkeiten hat auf den Finanzmärkten. Und die Voraussetzungen dafür sind nicht wie beim ESM harte Auflagen, sondern Tragfähigkeit wird geprüft und geguckt, wo man da jetzt überhaupt in der Finanzpolitik steht. Das Programm ist noch nicht einmal in Kraft, und schon haben wir diesen Mechanismus, mit dem die EZB versucht, bei ihren Zinserhöhungen dafür zu sorgen, dass da nicht zu viel passiert. Also von daher würde ich erwarten, dass sie das fortführt. Und in dem Maße, in dem eine neue italienische Regierung den Reformkurs der Regierung Draghi nicht fortführen würde und eben dann höhere Zinsaufschläge auf den Märkten kommen, wird die EZB entsprechend reagieren. Das darf sie nicht daran hindern, mit kräftigen Zinsschritten nach vorne zu gehen. Also man muss ganz klar sagen, im Moment erwarten die Märkte in den USA Zinsen von 4-5% bis zum Beginn nächsten Jahres. Ja, Leitzins von 4-5%. Und vielleicht muss er sogar noch ein bisschen höher sein, damit die Fed vor die Kurve kommt. Das sind wir in der EZB bzw. in der Eurozone ja noch weit davon entfernt. Wir sind im Moment beim wichtigsten Leitzins bei 0%. Die Inflation liegt im Euroraum ja höher als aktuell in Deutschland, nämlich bei 9%. Also aktuell heißt es die Augustzahlen. Ja, September könnte noch ein bisschen dramatischer sein. Und das heißt, wir haben aber für die Eurozone insgesamt haben wir einen negativen Realzins von -9%. Das ist eine stark expansive Geldpolitik, immer noch. Und deswegen müssen die Zinsen ganz dringend nach oben, um sicherzugehen, dass diese Inflation nicht perpetuiert wird.
Daraus ergibt sich natürlich die Frage, inwiefern sich Sorgen um die Stabilität der Eurozone gemacht werden muss. Herr Feld, machen Sie sich Sorgen?
Ich mache mir immer Sorgen, weil nämlich die Frage dann ist, wenn solche Mechanismen oder solche Entwicklungen aufkommen, wie reagiert die Politik darauf? Und möglicherweise reagiert sie dann falsch darauf. Also deswegen muss man sich immer darum sorgen.
Und um das noch einmal zu konkretisieren, was wäre eine falsche Reaktion der Politik?
Eine falsche Reaktion darauf wäre es, wenn man eben ohne nennenswerte Auflagen Italien einfach dauerhaft weiter unterstützt, entweder geldpolitisch oder finanzpolitisch. Das kann nicht sein. Also es muss schon so sein, dass die Reformen dort fortgeführt werden. Wir können uns ein vom Produktivitätswachstum her so schwache italienische Wirtschaft eigentlich nicht leisten in der Eurozone.
Auf Italien werden wir natürlich noch mal genauer schauen, sobald es in die Regierungsbildung geht und absehbar ist, in welche Richtung das Land gehen wird. Aber jetzt machen wir einen großen Sprung. Für den Aufreger der Woche hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen gesorgt, wo man der Meinung war, die Queen-Trauerfeierlichkeiten müssten bei der ARD, beim ZDF und auf Phoenix parallel laufen. Also bei allem Respekt für diese Frau, ist das doch völlig maßlos und fern jeden Auftrags, Herr Haukapp.
Das würde ich ganz klar so sehen. Die Meinungsvielfalt in Deutschland wäre auch gewahrt, wenn nicht auf allen Kanälen gleichzeitig dieses Begräbnis der Queen übertragen wird. Das ist ja übrigens nicht nur beim Begräbnis der Queen, das ist ja schon lange eine Kritik auch bei internationalen Sportereignissen, dass die deutsche Fernsehdelegation da regelmäßig zu den größten weltweit hört, weil ZDF und ARD beide mit großen Staffagen anreisen. Wir haben jetzt die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, die kommt ja in Gang oder bleibt in Gang, ausgelöst durch Frau Schlesinger und die Vorfälle beim NDR. Und das ist jetzt vielleicht nur nochmal ein Zeichen, ja, dass ja wirklich Verbesserungsmöglichkeiten da sind beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und man mit den die Gebühren sicherlich auch sinnvoller einsetzen kann.
Du hast völlig recht. Ja. Und die Diskussion ist ja auch richtig, dass man sie so führt. Aber wenn so ein Ereignis stattfindet, muss man schon auch sagen, so jemanden wie die Queen muss man würdigen. Also wer so lange im Amt gewesen ist, einen Amtsrekord aufstellt, die Vorgängerin Queen Victoria damit in den Schatten stellt und dass sie als Staatsoberhaupt eine sehr zielgerichtete Politik betrieben hat. Sie hat hinter den Kulissen immer wieder Einfluss genommen, aber auf eine sehr zurückhaltende, ruhige Art. Und ich glaube, dass das insgesamt für Großbritannien ein wichtiger Stabilitätsfaktor war. Letztlich auch für den Westen ein wichtiger Stabilisierungsfaktor gewesen ist. Nicht nur für Großbritannien selber. Und das muss man schon anerkennen. Also, dass dann den ganzen Tag in einem Programm auch nichts anderes gesendet wird als die Queen, das könnte ich schon verkraften. Dass es in den beiden anderen Programmen der öffentlichen Rechtlichen dann auch läuft, ist Unsinn. Das ist schon richtig.
Ja, und die dritten Programme der ARD, die mussten ja auch alle noch nachlegen und Highlights und Zusammenfassungen und sonstige Dutzende Beiträge anbieten. Also das war Royal Rundfunk at its best.
Ja, aber dadurch konnte man wenigstens sehen, dass die Queen einmal in Düsseldorf war, einmal in Berlin war, einmal in Stuttgart war, einmal in München war. Die regionale Perspektive ist dann eben fantastisch rübergekommen dadurch.
Ja, der deutsche Föderalismus, ganz klar, ja.
Und es gab ja wohl noch einen anderen Kritikpunkt hinsichtlich der Gehälter im Intendanzbereich. Hat sich ja auch der Bundesfinanzminister gemeldet und gemeint, da müsse man rangehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Herr Feld?
Ja, das haben Sie richtig mitbekommen. Ich bin gespannt, was aus diesem Vorstoß wird. Es ist ja nun nicht so, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Bund irgendwie größeren Einfluss hätte, sondern das ist Sache der Länder. Und die müssen eigentlich festlegen, was sie hier mitmachen und was nicht. Es ist ganz interessant, dass in der öffentlichen Diskussion nach diesem Vorstoß von Lindner sofort die Reaktion war, ja, dann führen wir einen Gehaltsdeckel für alle Menschen in Deutschland ein. Darum geht's ja nicht. Das geht irgendwie so völlig am Punkt vorbei. Sondern es geht darum, dass für Beamtinnen und Beamte in Deutschland nach den Vorgaben der Länder typischerweise ein Besserstellungsverbot existiert. Das heißt, das Gehalt, das man als Beamter bekommen kann, darf nicht über demjenigen liegen, das das zuständige Ministerium, also die zuständige Ministerin oder Minister hat. Und im Grunde könnte man für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch sagen, warum sollen wir den Intendanten so viel Geld bezahlen? Die dürfen auch nicht mehr verdienen als der Ministerpräsident eines Bundeslandes. Das macht durchaus Sinn. Wir haben ja diese Regeln im öffentlichen Dienst, um dieses Gefüge insgesamt einigermaßen vernünftig auszugestalten. Und vor dem Hintergrund ist der Vorstoß von Christian Lindner auch zu verstehen.
Ich würde das auch deswegen unterstützen, weil es ist ja wirklich so, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk allergrößtenteils werden die Intendanten ja intern rekrutiert aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist also nicht so, dass man sagt, wir müssen mit aller Gewalt Leute abwerben, die irgendwo anders schon unterwegs sind, die sonst nicht zu bekommen wären. Ja, sondern das ist ja eine Position, in die man aufsteigt aus dem System heraus.
Du meinst insofern, dass dann, wenn der RBB jetzt dann doch sich in letzter Minute überlegen würde, Gabor Steingart zu seinem Intendanten zu machen, dass man dann durchaus in der Lage wäre, diese alten Gehälter auch weiterhin zu zahlen?
Die Rechtfertigung wäre zumindest eine andere, wenn man sagt, bestimmte, ich weiß jetzt nicht, was Gabor Steingart verdient, ja, aber wenn man sagt, bestimmte, sozusagen, wir holen ja systematisch irgendwie Leute aus anderen Bereichen, die wir ansonsten nicht bekommen würden. So wie das etwa beim Fußball typischerweise ist, ja, da hat man ja, ich glaube, beim FC Bayern spielt nicht nur Leute, die früher mal der A-Jugend vom FC Bayern waren. Also dann würde ich sagen, hat das zumindest eine höhere Rechtfertigung oder eine bessere Rechtfertigung, diese Gehälter zu zahlen. Allerdings sehe ich nicht, dass das der Fall ist.
Ja, ich auch nicht. Und ehe Sie sich jetzt hier noch ins Abseits manövrieren mit Ihren Späßen und sowieso schon beim Fußball gelandet sind, können wir auch direkt in die Nachspielzeit übergehen. Herr Feld, dass Sie als Bayern-München-Fan derzeit überhaupt noch lachen können, erstaunt mich fast. Samstag vor einer Woche gegen Augsburg verloren, Platz 5 in der Tabelle, 5 Punkte vom Spitzenreiter Union Berlin entfernt. Was ist Ihre Prognose? Verblasst der Münchner Glanz in dieser Saison?
Auch da wage ich nicht wirklich eine Prognose. Ich weiß, dass der FC Bayern in der Lage ist, sich über eine Saison hinweg dann doch aller Probleme zu entledigen und wieder Meister zu werden. Also das haben wir ja durchaus in den letzten 11 Jahren, 10 Jahren, wie viel sind es jetzt? Ich weiß, kann es gar nicht mehr zählen, ja, erlebt, dass die Bayern dann die Meisterschaft doch noch für sich entscheiden konnten. Also von daher würde ich nach 7 Spieltagen, wie es jetzt im Moment, glaube ich, sind, noch nicht sagen, dass da schon alles geklärt wäre. Mich freut insbesondere die unterwöchige gute Nachricht, dass es den Bayern auch gelingt, bei allen Schwierigkeiten, die sie dann auch im Spiel gegen den FC Barcelona in der ersten Halbzeit gezeigt haben, am Ende doch auch nochmal gegen diesen spanischen Club zu gewinnen mit 2-0. Das war doch ein schönes Ereignis und deswegen habe ich am Samstag auch nicht mehr so viel Notiz von dieser Niederlage genommen. Aber man merkt natürlich, jeder Punktverlust, also jedes Unentschieden des FC Bayern wird sofort hämisch kommentiert und es ist jetzt eine Niederlage, die man da hatte und schon gibt es irgendwo Diskussionen, ob nicht der Trainer zur Disposition gestellt werden müsste. Das halte ich für völlig überzogen. Also wir warten mal ab nach der Länderspielpause, wie es dann weitergeht.
Ich gehe auch davon aus, der FC Bayern wird sicherlich deutscher Meister werden. Alles andere wird mich sehr überraschen. Ich habe die Wettquoten mir angesehen. Was sagen die Märkte? Wer wird deutscher Fußballmeister? Die Prognose der Märkte ist immer noch Bayern München. Die Auszahlungen sind besser geworden, wenn man auf Bayern München wetten möchte. Ist jetzt 1 zu 5, das war auch schon mal deutlich schlechter. Und Dortmund ist 1 zu 8, das heißt also, das Rennen ist enger geworden. Aber alle anderen folgen schon mit großem Rückstand. Also das Beste, was man für Leipzig kriegt, sozusagen, ist hier 1 zu 20 und Freiburg ist schon 1 zu 50 und alle anderen kommen dahinter. Die Wettmärkte, würde ich sagen, trauen, wenn überhaupt, Borussia Dortmund das zu, den Bayern Konkurrenz zu machen, sehen aber auch ganz klar die Bayern immer noch vorne.
Das heißt, mit Union Berlin könnte ich reich werden.
Und die Meister werden, richtig. Ansonsten haben sie nur viel Geld weggeschmissen.
Ja, das Tippen alleine reicht nicht.
Ach nee. Worauf wir alle sicher tippen können, ist, dass unsere nächste Begegnung in 14 Tagen stattfindet. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind hoffentlich auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Bis dahin haben wir vielleicht auch noch mal neue Informationen über das, was auf den Energiemärkten auf uns diesen Winter zukommen wird. Weiterhin ist, glaube ich, die Zuversicht bei uns beiden, lieber Justus, noch relativ gut, dass es nicht ganz so schlimm kommen muss, wie viele im Moment befürchten.
Das ist richtig, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also auch einen gewissen Optimismus hat man, dass es besser gehen könnte, als wir befürchten. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, bis in 14 Tagen, wenn wir vielleicht mehr wissen, wünschen wir eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Woche. Genießen Sie den Herbstanfang und bis dahin.
Tschüss, alles Gute.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.